Ich habe heute Morgen mit großem Erstaunen festgestellt, wie stark der Herr uns verändert. Dieses Pult steht 3 Grad und 25 Minuten schief. Und noch vor einiger Zeit hätte mich niemand aufhalten können, dahin zu gehen und das gerade zu rücken. Und inzwischen bin ich in der Lage, in der Kraft des Herrn, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Liebe Geschwister, wir haben uns in den vergangenen 3,5 Jahren in unseren Predigten nahezu ausschließlich mit dem ersten Buch Mose, mit der Genesis beschäftigt. Und dabei unschätzbar viel Neues über den Glauben, über die Grundlagen und die Anfänge der Menschheits- und Erdgeschichte und über das souveräne Handeln Gottes mit den Menschen gelernt. Und nun wenden wir uns einem neuen Buch der Bibel zu, das uns nicht weniger neue Erfahrungen bringen wird. Denn wir werden in den nächsten Wochen und Monaten das Evangelium nach Lukas betrachten. Das stellt an uns einige Anforderungen. Zwar ist der Umfang des Lukas-Evangeliums nur halb so groß wie der der Genesis, sind nur 24 und nicht 50 Kapitel, aber die zu behandelnden Einheiten werden notwendigerweise viel kleinräumiger sein, als es im Buch der Schöpfung und der Urgeschichte notwendig war. Denn hier haben wir es mit lauter einzelnen Aspekten der einen Person zu tun, deren tätige Lebensphase Lukas akribisch beschreibt. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus, der im Lukas-Evangelium die Würdigung als wahrer Mensch erfährt. Mir ist nun die Aufgabe übertragen worden, euch eine Einführung in dieses Evangelium zu geben. Und folglich habe ich diese Predigt überschrieben, Einführung in das Lukas-Evangelium. Und notwendigerweise habe ich der Predigt auch eine Gliederung gegeben, damit unsere heutige Betrachtung uns nicht in ein chaotisches Durcheinander führt, ein Tohuwabohu, wie es im ersten Buch der Bibel am ersten Schöpfungstag heißt. Denn, so sagt 1. Korinther 14, Vers 33, denn unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir werden uns also zunächst mit dem Autor Lukas befassen, mit seiner Person, seiner Zeit und seinem Hintergrund. Sodann schauen wir uns seine Arbeit an, seine Gliederung des Evangeliums, Schlüsselverse, Schlüsselworte, Schlüssellehren und Schlüsselpersonen sowie das umfangreiche Sondergut, das gerade dieses Evangelium für uns bereithält. Und wenn uns dann noch Zeit bleibt, werfen wir auch noch einen Blick auf Lukas' Theologie. Beginnen wir mit der Person Lukas. Über ihn selbst ist relativ wenig bekannt. Die Überlieferung und allem Anschein nach war er ein Heidenchrist. Das ergibt sich auch aus seinem Namen, der von der Wurzel her lateinisch ist. Lukas, von Lucanos, Licht erfüllt. Auch Paulus bestätigt diese Annahme, denn in Kolosser 4, 14 und 11 unterscheidet er Lukas ausdrücklich von denen aus der Beschneidung. Folglich ist Lukas der einzige Mensch aus den Heiden, der ein Buch in der Bibel geschrieben hat. Bei Lukas sind es sogar 2. Die Schriften des Lukas zeugen von seiner großen Demut, denn sie enthalten so gut wie keine Angaben zu seiner eigenen Person, zu seinem Hintergrund oder über seine Bekehrung. Die Kirchenväter Eusebius und Hieronymus haben geschrieben, dass Lukas in Antiochien geboren sei. Dies könne erklären, weshalb Antiochien in weiten Teilen der Apostelgeschichte eine zentrale Rolle einnimmt. Lukas begleitete Paulus nachgewiesenermaßen auf seinen Missionsreisen, und zwar spätestens seit dem Traum des Paulus, in dem er den Mann aus Mazedonien gesehen hatte, der ihn aufforderte, nach Europa zu kommen, und zwar bis hin zur Märtyrertod des Paulus. Paulus bezeichnet Lukas als den geliebten Arzt. Lukas' großes Interesse an medizinischen Themen wird besonders deutlich, dadurch, dass er den Heilungsdienst des Herrn Jesus in seinem Evangelium einen überdurchschnittlich großen Anteil widmet, viel mehr als die anderen Evangelisten. Lukas schrieb sein Evangelium oder, wenn man so will, seine Jesusbiografie um das Jahr 60 nach Christus. Nun, es gibt zahlreiche Motive, eine Person mit einer Biografie zu ehren. Zumeist ist der Verfasser von der Wichtigkeit dieser Person überzeugt und möchte sie so vielen Menschen wie möglich nahebringen. Gute Biografen verwenden verlässliche Quellen, aus denen sie Informationen schöpfen, und sie befragen Zeitzeugen, um Informationen über Erlebnisse, Worte und Gewohnheiten dieser Person aus erster Hand zu erhalten. Vor allem bemühen sie sich, ein ehrliches und vollständiges Bild der beschriebenen Person und ihrer Wirkung auf andere zu zitieren. Bei Lukas stellen wir fest, dass er bei der Niederschrift seines Evangeliums alle diese Vorgaben akribisch berücksichtigt hat. Und er unterstreicht seine Wahrhaftigkeit dadurch, dass er seine Leser gleich im ersten Satz darüber aufklärt, wie er zu seinen Informationen gekommen ist und was ihn bewegt hat, eine Biografie über das Leben Jesu zu verfassen. In diesem ersten Satz heißt es, Lukas 1, Verse 1 bis 4, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Nun, über Lukas Autorschaft gibt es keine Zweifel. Das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte wurden eindeutig von der gleichen Person verfasst. Zwar erwähnt Lukas nirgendwo in seinen Schriften seinen eigenen Namen, aber aus der Wir-Form in weiten Teilen der Apostelgeschichte wird deutlich, dass er ein enger Freund und vielfacher Begleiter des Paulus gewesen ist. Und unter den Mitarbeitern, die Paulus in seinen Briefen erwähnt, ist Lukas der Einzige, der seinem Profil nach als Autor dieser Bücher in Frage kommt. Das wird auch vollständig bestätigt durch früheste Überlieferungen der Kirche, die das Evangelium ausnahmslos Lukas zuschreibt. Lukas selbst sagt, wie wir gesehen haben, ausdrücklich, dass er seine Kenntnis der beschriebenen Ereignisse aus den Berichten von Augenzeugen entnommen hat. Das führt notwendigerweise zu der Annahme, dass er selbst kein Augenzeuge gewesen ist. Aus seinem Vorwort wird seine Absicht deutlich, einen geordneten Bericht über die Ereignisse im Leben Jesu anzufertigen. Das heißt aber nicht, dass er sich dabei streng an die chronologische Reihenfolge gehalten hätte. Ich zitiere hierzu John MacArthur. Durch seine Aussage, er habe die Informationen aus verschiedenen anderen Quellen zusammengetragen, stellt Lukas nicht in Abrede, dass er sein Werk unter Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben hat. Der Vorgang der Inspiration berücksichtigt stets die persönlichen Eigenheiten, den Wortschatz und den Stil des menschlichen Autors des jeweiligen Bibelbuches. Zitat Ende. Das bedeutet, dass in allen Büchern der Heiligen Schrift die einzigartigen Charakterzüge dessen, der das Buch verfasst hat, untrüglich zu erkennen sind. Da macht der Bericht des Lukas keine Ausnahme. Die Vorsehung Gottes selbst hat dieses Buch zusammengefügt und Lukas wurde bei der Niederschrift von Gottes Heiligem Geist bewegt und geleitet. Daher ist der Text dieses Evangeliums irrtumslose Wahrheit. Kommen wir nun zum Evangelium selbst. Die Gliederung, mit der Lukas seinen Text eine nachvollziehbare Ordnung gegeben hat, berücksichtigt alle Erfordernisse einer guten, leicht lesbaren Biografie. Sie beginnt mit der Vorgeschichte des Wirkens Jesu und gliedert sich selbst wieder auf, indem sie nach dem Vorwort in drei Abschnitten die Geburt, die Kindheit, die Taufe, den Stammbaum und die Versuchung Jesu behandelt. Dem folgen drei Hauptabschnitte über das Wirken Jesu. Der erste behandelt seine Wirksamkeit in Galiläa und beschreibt dabei auch die Berufung der Jünger. Dem folgt in einem weiteren Hauptabschnitt die Reise nach Jerusalem, die uns in drei Unterabschnitten nach Samarien, Bethanien und Judäa und nach Perea führt. Der dritte Hauptabschnitt schließlich beschreibt die Leidenswoche Jesu, und zwar in sieben einzelnen Tagesabschnitten, vom Sonntag des Einzuges in Jerusalem bis zum Sabbat des Passafestes. Und den Abschluss des Evangeliums setzt Lukas schließlich mit der Vollendung von Jesu Wirken auf der Erde, und zwar mit den drei Themen Auferstehung, sein Erscheinen auf dem Weg nach Emmaus und seiner Himmelfahrt. Diese Gliederung erleichtert es sehr, den Ereignissen zu folgen. Dazu tragen auch die recht deutlich gekennzeichneten Schlüssel bei, die uns Lukas in seinem Text an die Hand gibt. Da gibt es zunächst einmal eindeutige Schlüsselverse, von denen ich im Lukas-Evangelium 4 ausgemacht habe. Sie sind für das Gesamtverständnis überaus wichtig und bieten uns einen guten Einstieg, uns mit den Gedanken Gottes vertraut zu machen. Der erste und wichtigste Schlüsselvers im Lukas-Evangelium steht in Kapitel 9, Vers 10. Er lautet, Kapitel 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dieser Vers führt uns zum Kern des Evangeliums. Die 15 Wörter dieses Verses in der deutschen Übersetzung, im Griechischen sind es 11, bilden den goldenen Text des Lukas-Evangeliums. Sie enthalten eine kompakte, aber dennoch umfassende Evangeliumsbotschaft. Der erhabene Titel Sohn des Menschen wurde von dem Herrn oft verwendet, wenn er von sich selbst sprach. Es ist grundfalsch zu denken, dieser Titel sei anderen rechtmäßigen Titeln des Herrn, wie beispielsweise Sohn Gottes, gegenüber minderwertig. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die Schrift befragen, dann erkennen wir, dass die Schrift und der Herr selbst diesen Titel für die weltweite und ewige Herrschaft des zweiten Menschen verwenden. Das einfache Verb im Aorist gekommen schließt die tiefste Erniedrigung des Herrn ein. Er kam aus höchster Herrlichkeit. Sein Kommen ist Dreh- und Angelpunkt aller Heilsgeschichte. Er bildet die Narbe, um die sich alle Zeitalter drehen. Alles, was davor liegt, schaut vorwärts auf sein Kommen. Alles später Geschehene blickt zurück. Er kam nicht nur nach Bethlehem, sondern bis auf den Hügel Golgatha. Dieses Wort sprach er wenige Tage vor dem Kreuz. Dieses Wort, das wir gelesen haben. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Sehnsucht des Retters äußert sich in dem Verb suchen. Es handelt sich hier im Grundtext um einen Infinitiv-Aorist und das hebt die Tatsache der erfolgreichen Suche hervor. Wo immer und wann immer ein verlorener Sünder ist, da ist auch der suchende Retter, der diesen Verlorenen sucht und findet. In der Bibel ist Gott der erste Suchende. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 9. Wo er Adam sucht nach seinem Abfall. Und er ist auch heute immer noch derjenige, der die Verlorenen sucht. Die Liebe des Herrn Jesus zeigt sich darin, dass er kam, um zu retten. Es ist auch hier wieder ein Aorist, der deutlich macht, dass die Errettung auch ausgeführt wurde. Wie gewaltig ist das? Wir wissen aus der Bibel, dass es eine Gnadentat, ein Gehorsam, eine Gerechtigkeit gewesen ist. Der Sünder ist hilflos und verloren und kann daran nichts ändern. Er aber, unser Herr, der Sohn des Menschen, vermag alles. Kann es da noch verwundern, wenn er wir immer wieder betonen, dass es die allergrößte aller Torheiten ist, zur Errettung irgendetwas selbst hinzufügen zu wollen? Was verloren ist, ist ein sächliches Perfektpartizip im passiven Modus. Der Baptistenprediger und bibelgelehrte griechische Experte Archibald Thomas Robertson sagt dazu, er bezeichne das kollektive Gesamte der Menschheit. Also was verloren ist, ist das kollektive Gesamte der Menschheit. Das heißt, wie Paulus sagt, alle Menschen. Was verloren ist, steht also nicht für eine besondere Gruppe unter den Milliarden von Menschen. Es umfasst vielmehr alle Menschen. Die einfache Wahrheit ist die, dass alle verloren sind. Christus allein kann retten und die Zeit des Gesucht- und Gerettetwerdens wird sehr bald für immer verstrichen sein. Leider wird es so sein, dass sich viele nie retten lassen, obwohl der Sohn des Menschen gekommen ist, damit die Menschen durch ihn errettet werden möchten. Der zweite Schlüsselvers im Lukasevangelium steht darum in Kapitel 15, Vers 7. Er lautet, Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wie unter den Freunden und Nachbarn Freude ist, wenn etwas Verlorenes wiedergefunden wurde, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Das ist der Grund, warum jedes wiedergefundene Schaf alle Aufmerksamkeit im Himmel erregt. Sein Gefundenwerden ist die Freude des Himmels. Jene, von denen es hier heißt, dass sie der Buße nicht bedürfen, sind Menschen, die wie die Pharisäer und Schriftgelehrten ihre eigentliche Not nie erkannt haben und nie zur Buße gebracht worden sind. Lukas, der Verfasser dieses Evangeliums, schrieb in seinem zweiten Buch in der Apostelgeschichte, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen. Wer es sich merken möchte, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Der dritte Schlüsselvers im Lukasevangelium steht in Kapitel 14, Vers 21. Kapitel 14, Vers 21 heißt es, da sprach der Hausherr zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Dieser Knecht ist ein Bild für den Heiligen Geist. Er kam und berichtete seinem Herrn von der Weigerung der Geladenen. Der Herr durchschaut die fadenscheinigen Vorwände, mit denen sie sich aus der Verantwortung ziehen wollen. Und sein Zorn entbrennt. Wenn es um die Torheit des Sünders geht, dann hat das Haus einen Meister oder Herrn. Wenn die Vergebung des Sünders im Vordergrund steht, dann hat das Haus einen Vater. In diesem und den beiden nachfolgenden Versen finden wir drei sehr bedeutungsvolle Aussagen. Geh schnell hinaus, spricht von der Dringlichkeit. Es ist noch Raum, zeigt, wie weit die Möglichkeiten noch gegeben sind. Nötige sie hereinzukommen, ist ein Hinweis auf die Unumschränktheit des Herrn und seines Knechtes. Die vierfache Beschreibung derer, die auf den Straßen und Gassen der Stadt sind, ist eine vollständige Charakterisierung eines jeden Sünders. Sie sind arm und damit außerstande, sich das Mahl zu erwerben. Sie sind Krüppel und damit alles andere als anziehende Kandidaten für eine Einladung. Sie sind lahm und damit nicht in der Lage, selbstständig zu kommen. Und sie sind blind und damit nicht fähig, den Weg zu sehen. Diese vierfache Beschreibung lässt uns den Sünder erkennen in seiner ganzen verzweifelten Not und in seiner vollständigen Unfähigkeit, sich selbst zu retten. Der vierte Schlüsselvers im Lukasevangelium schließlich steht in Kapitel 4 in den Versen 18 bis 19. Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene oder Unterdrückte in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr, nämlich das Gnadenjahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, muss damals vielen Menschen offenkundig gewesen sein. Gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkündigen, war seine göttliche Sendung, die er erfüllte. Später, als er sich den Abgesandten des Johannes als Messias zu erkennen gab, nannte er als eines der Zeichen dafür, dass Armen gute Botschaft verkündigt wird. Aber er wurde selbst arm, damit dieses Evangelium die Bedürfnisse der Armen stillen könne. Deshalb heißt es in 2. Korinther 8, Vers 9, 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Auf der Erde war Jesus niemals reich. Aber in seiner Herrlichkeit vor der Menschwerdung war er reicher, als es ein menschlicher Verstand überhaupt ermessen kann. Und um unseretwillen wurde er in einer Art und Weise arm, die wir gar nicht erahnen können. In ihm begegneten sich die Extreme. Der Allerhöchste wurde der Niedrigste. Der Reichste wurde der Ärmste. Der Erhabene wurde der Erniedrigte. Er selbst verspürte die Not einer jeden Aussage, die er aus Jesaja vorlas. Der große Arzt aus dem Himmel erkam, um zu heilen, die zerschlagenen Herzen sind. Ihm brach das Herz vor Schmerz am Kreuz. Im Psalm 69, Vers 20 heißt es, Du hast meine Schmähung erkannt und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Als der mitfühlende Mann der Schmerzen, konnte er vollkommen am Schmerz aller mit zerbrochenem Herzen teilhaben. Der große Befreier, der den Gefangenen Befreiung ausrief, wurde nun selbst gefangen genommen und abgeführt. In Jesaja 53, Vers 8 heißt es, aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen, denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Als Gefangener herzloser Menschen, denen er sich willig und ohne Murren ergab, konnte er mit den Gefangenen mitempfinden. Es kam unausweichlich der Tag, da sie ihn in den Palast des Hohenpriesters führten. Wir lesen in Kapitel 22, Vers 64, 22, 64. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Angesichts der Behandlung, die er willig über sich würde ergehen lassen, hatte er tiefes Mitgefühl für alle, die physisch blind waren und für solche, die von Satan geistlich geblendet waren. Alle, die ihn kennen und lieben, können Gott für den Tag danken, an dem seine Gnade ihre blinden Augen auftat, um seine Lieblichkeit zu sehen. Er, der kam, um die Zerschlagenen zu befreien, wusste, dass er um unsere Übertretungen willen zerschlagen würde. Unzählbare Scharen durch die Sünde ruinierter und von Satan versklavter Seelen sind durch den großen Befreier in die Freiheit hingesandt worden. Indem der Heilige Geist diese Szene in der Synagoge zu Nazareth vor unseren Augen ausbreitet, hat er uns in den Dienst des einzigartig Mitfühlenden eingeführt. Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn muss als der Zeitabschnitt verstanden werden, in dem den Menschen große Gunst erwiesen wird. In dem Sünder von Gott angenommen werden und in dem Menschen bei Gott angenehm gemacht werden können. Das ist die Gnadenzeit. Das ist die Zeit der Gemeinde. Das ist unsere Zeit. In der Synagoge zu Nazareth rollte der Herr das Buch zu, ohne den Schluss der Weissagung zu lesen. Und den Tag der Rache unseres Gottes, wie es in Jesaja 61, Vers 2 heißt. Bei Jesaja schließlich unmittelbar daran eine herrliche Schilderung der Ruhe und der Wonne des tausendjährigen Reiches an. Der Herr aber las nur so weit, wie er es wünschte. Es war der Tag der Gnade, nicht der Tag der Rache gekommen. Und dafür danken wir Gott von ganzem Herzen. Und als er die Rolle dem Synagogendiener zurückreichte, waren alle Augen auf ihn gerichtet, während er nebenbei hinzufügte, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Wenden wir uns den drei Schlüsselworten im Lukasevangelium zu. Das sind die Begriffe Taufe, Mammon und Paradies. Wieso sind Taufe, Mammon und Paradies im Lukasevangelium Schlüsselworte? Betrachten wir sie einmal ein wenig genauer. Taufe und Taufen, griechisch baptizo, bedeutet wörtlich eintauchen oder untertauchen. Ist also schon vom Begriff her ein Argument gegen die in den Kirchen praktizierte sogenannte Kindertaufe. Die Leute kamen zu Johannes dem Täufer, um im Jordan getauft zu werden. Diese Art von Taufe war allgemein bekannt, wenn es darum ging, dass Heiden zum Judentum übertreten wollten. Diese nannte man dann Proselyten. Dass sich nun aber auch Juden auf diese Art taufen lassen sollten, war für sie eher neu und fremd. Johannes rief sie zur Taufe, um so ihren alten Lebenswandel zu beenden und ihm in aller Öffentlichkeit abzuschwören. Die Taufe symbolisierte auch die Vorbereitung ihres Herzens auf das Kommen des Messias. Paulus verband die Taufe mit der Identifikation oder der Einswerdung des Gläubigen mit Christus. So wie ein Kleid die Farbe annimmt, wenn man es einfärbt, so sollte auch der Mensch, der in Christus getauft ist, die neue Natur Christi anziehen. Damit steht für uns heute auch fest, dass die in den Kirchen praktizierte Kindertaufe gar keine Taufe ist. Denn ich frage euch, welche neue Natur soll denn ein Mensch anziehen, der noch nicht einmal die alte in sich selbst entdeckt hat? Mammon, griechisch Mammonas, bedeutet wörtlich Reichtum, Geld oder Eigentum. In Lukas 16 wird das Wort im Sinne von Reichtümer gebraucht. Als Mammon werden auch Götzen oder Götter im Herzen der Menschen bezeichnet, die dort den Platz des einzig wahren Gottes einnehmen. Die Bibel ist unmissverständlich in ihrer Aussage, dass es völlig unmöglich ist, sowohl dem Mammon dieser Welt und gleichzeitig dem wahren Gott zu dienen. Paradies, griechisch Paradeisos, bedeutet wörtlich Garten oder Park. In der Septuaginta, der griechischen Fassung des Alten Testamentes aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, wird das Wort in seinem wörtlichen Sinn gebraucht, aber auch für den Garten Eden benutzt. Später wird auch der Sheol, der Ort, wo die gerechten Verstorbenen warten, als Paradies bezeichnet. Als Jesus mit dem Schächer am Kreuz sprach, versicherte er ihm, dass er noch an diesem Tag mit ihm im Paradies sein werde. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich hierbei um den angenehmen Ort im Totenreich handelt, um die Seite des Lazarus. Hingegen spricht Offenbarung 2, Vers 7 von Paradies als einem Ort der Wiederherstellung des einstigen Zustands im Garten Eden. Ein ewiges Zuhause für die Gläubigen. Es gibt aber auch fünf Schlüssellehren im Lukasevangelium. Diese sind die Furcht des Menschen in der Gegenwart Gottes, das Geheimnis der göttlichen Wahrheit, Platz und Stellung der Vergebung, die Rolle des Heiligen Geistes und Christi Sterben am Kreuz. Um auf diese Lehren näher einzugehen, bräuchten wir eine Bibelwoche. Ich führe sie aber hier mit an, um darauf hinzuweisen, welche Bedeutung das Lukasevangelium für unser Leben hat. Und schließlich haben wir noch Schlüsselpersonen im Lukasevangelium. Das ist zunächst der Herr Jesus Christus selbst, der auf der Erde ein vollkommenes, sündloses Leben geführt hat und so dem Vater im Himmel allezeit wohlgefällig war. Das Evangelium berichtet, wie er die sündige Menschheit mit Gott versöhnt hat. Lukas, der selbst Arzt ist, präsentiert uns Jesus als den großen Arzt. Lukas schildert seinen Umgang mit Zöllnern, Frauen, Kindern, Heiden und Samaritern ganz genau und malt uns den einzigartigen Dienst des Messias unter den Randgruppen der Gesellschaft vor die Augen. Lukas beschreibt Jesus auch als den Menschensohn und betont stark, dass dieser gekommen ist, um der ganzen Welt Rettung anzubieten. Dann sind Schlüsselpersonen Elisabeth, die Frau des Zacharias und Mutter Johannes des Täufers, und Zacharias selbst. Dazu kommt Johannes der Täufer als Prophet und Vorläufer Christi, der das Kommen des Messias ankündigte. Eine weitere Schlüsselperson ist Maria, die jungfräuliche Mutter Jesu. Dann sind da die 12 Apostel, Simon, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon und Judas Iskariot. 12 von Jesus erwählte Männer, die er für einen besonderen Dienst ausgebildet hat. Eine Schlüsselperson ist auch Herodes der Vierfürst, der Sohn von Herodes dem Großen. Er ließ Johannes den Täufer enthaupten und war am Prozess gegen Jesus beteiligt. Dann wäre da noch der Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der die Kreuzigung Jesu anstelle von Barnabas anordnete. Und zu guter Letzt auch Maria Magdalena, die Maria aus Magdala, eine Schlüsselperson. Sie war eine hingegebene Nachfolgerin Jesu und sie war der erste Mensch, der Jesus nach seiner Auferstehung gesehen hat. Schauen wir uns noch das Sondergut im Lukasevangelium an. Es ist überaus lohnenswert, das Lukasevangelium sehr aufmerksam zu lesen. Wer Matthäus und Markus kennt, der findet bei Lukas eine Fülle von Berichten, die Matthäus und Markus nicht bieten. Wir lesen bei Lukas von 21 Ereignissen, die nur er berichtet. Diese Berichte werden von den Theologen zusammengefasst als Sondergut bezeichnet. Sonder, weil sie nur bei Lukas gefunden werden, und gut, weil es überaus wichtige Mitteilungen für uns sind. Dazu gehören beispielsweise die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer und Jesus und der Bericht über die Geburt der beiden. Die Darstellung Jesu im Tempel und der 12-jährige Jesus im Tempel. Die Feindschaft gegen Jesus in der Synagoge von Nazareth und die Sünderin im Haus des Pharisäers Simon. Aber auch von den Frauen, die mit Jesus zogen und ihn unterstützten. Von der Aussendung der 70, von Zachäus, dem Oberzöllner, vom Besuch bei Maria und Martha, von der gehaltenen Frau aus der Volksmenge und von dem Ansinnen der Sünder, der Jünger, die Samariter mit Feuer zu verbrennen, erfahren wir nur bei Lukas. Und schließlich gibt es auch noch einige für unser Glaubensleben ganz wesentliche Stellen, die nur Lukas berichtet. Das sind Jesu Gebetskampf im Garten Gethsemane und der Dienst, der ihm dort von Engeln geleistet wurde. Die Vorführung Jesu bei Herodes, die Worte Jesu an die Frauen von Jerusalem, die Buße und Errettung des Schächers, der Gang Jesu mit den Emmausjüngern, die Erscheinung des Auferstandenen bei den Jüngern im Obersaal und das Mahl, das er mit ihnen hielt. Lasst uns noch einen kurzen Blick auf die Theologie des Evangelisten Lukas werfen. Dazu gehört auch der Rahmen, in dem er seine Abhandlung gestellt hat. Da erhebt sich zuerst die Frage, für wen schrieb Lukas eigentlich? Wer ist Theophilus? Nun, Theophilus ist ein griechisches Wort und bedeutet Gottesfreund oder Freund Gottes. Das heißt, dass Lukas mit seiner Anrede eine Person anspricht, die eben Gottesfreund heißt. Oder auch möglich, dass er sich, wie man so sagt, an eine geneigte Leserschaft wendet, eine Leserschaft von Gottesfreunden. Lukas schrieb, wie auch Markus und ganz im Gegensatz zu Matthäus, offenbar für eine heidnische Leserschaft. Die Juden verlangten nach einem König und Messias. Die wurden ihnen von Matthäus und Johannes beschrieben. Was die Heiden brauchten, um zum Glauben zu finden, war ein Mensch und Diener. Diese Beschreibungen lieferten Lukas und Markus. Man erkennt schnell die Zielklientel von Lukas daran, dass er nähere Angaben zu Orten machte, die eigentlich allen Juden bekannt waren. Das zeigt deutlich, dass er an Leser dachte, die mit der Geografie Palästinas nicht näher vertraut waren. Gewöhnlich bevorzugt Lukas griechische Schreibweisen vor der hebräischen. So schreibt er für Schädelstätte zum Beispiel Kranion statt Golgatha. Die anderen Evangelisten verwenden gebräuchliche semitische Begriffe wie Abba, Rabbi oder Hosianna. Lukas lässt diese Wörter aus oder ersetzt sie durch ihre griechischen Entsprechungen. Lukas zitiert auch das Alte Testament seltener als Matthäus. Und wenn er aus dem Alten Testament zitiert, dann fast immer aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes. Außerdem sind die meisten alttestamentlichen Zitate bei Lukas eher Anspielungen als wörtliche Zitate. Und viele davon erwähnt Lukas nicht in seinem Bericht, sondern sie kommen in den Aussagen Jesu selbst vor. Wenden wir uns weg von der Form und hin zum Inhalt. Einige Ausleger meinen, zwischen der Theologie des Paulus und der des Lukas bestünde eine tiefe Kluft. Das sollten wir überprüfen. Lukas hebt wie kein anderer der vier Evangelisten hervor, dass die Einladung des Evangeliums der ganzen Welt gilt. Einige Kritiker behaupten jedoch, zwischen der Theologie des Lukas und des Paulus eine tiefe Kluft zu erkennen. Richtig ist, dass wir im Lukas-Evangelium praktisch die ganze Terminologie, die ganze Wortwahl nicht finden, die für Paulus bezeichnend ist. Dennoch steht die zugrunde liegende Theologie bei Lukas in völligem Einklang mit der des Apostels Paulus. Auch wenn Lukas als enger Gefährte des Paulus dennoch ein anderes Vokabular als dieser benutzt, lässt sich doch aus dieser Tatsache längst nicht ableiten, dass es sich um andere Gedanken oder gar um eine andere Theologie handle. Lukas hat in seinem eigenen Stil geschrieben. Er war ein überaus genauer Beobachter und ein scharfer Denker. Bei der Abfassung seines Evangeliums achtete er darauf, dass die paulinische Ausdrucksweise nicht mit einflösse. Aber die Theologie im Bericht des Lukas stimmt dennoch völlig mit der von Paulus überein. Er berichtet immer wieder von Heiden, Samaritern und anderen Verachteten, die bei Jesus Gnade gefunden haben. Diese Betonung ist doch genau das, was wir von einem Begleiter und Vertrauten des Heidenapostels Paulus erwarten dürfen. Das Herzstück der Lehre des Apostels Paulus ist die Rechtfertigung aus Glauben. Auch Lukas betont und illustriert die Rechtfertigung aus Glauben. In vielen Begebenheiten und Gleichnissen, insbesondere durch die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner in der Synagoge. Dasselbe trifft für die Geschichte vom verlorenen Sohn zu, für die Begebenheit mit der Sünderin im Hause Simons und für die Errettung von Zacharias. Alle diese Berichte lassen uns erkennen, dass Jesus bei Lukas Rechtfertigung aus Glauben lehrte, lange bevor Paulus darüber schrieb. Ich wünsche uns allen für die kommenden Wochen und Monate viel Freude an der Arbeit mit dem Lukas-Evangelium, viel tiefe Erkenntnis mit der Beschäftigung daraus und viel Weisheit, das Erfahrene umzusetzen. Übrigens, mit einem Augenzwinkern. Es ist für jeden überaus hilfreich, den Text vor dem Gottesdienst zu lesen, wenn man schon weiß, worüber gepredigt werden wird. Lasst uns soweit möglich zum Gebet erheben. Aber lieber Vater, wir danken dir. Danken dir für das Geschenk deines lieben Sohnes, das unschätzbar ist. Danken dir für dein Wort, das uns durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, in alle Wahrheit leitet. Ja, wir loben und preisen dich darüber, dass du uns vorhergegeben hast, was geschehen wird, dass wir wissen können, was du zu tun gedenkst, denn du hast uns völlig darüber aufgeklärt in deinem Wort. Alles, was für uns notwendig ist, wissen wir daraus. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht lügen kann, sodass wir uns voll und ganz und im völligen Umfang auf deine Vorhersagen verlassen können. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir alles das verstehen, was du mit uns vorhast. Und wir bitten dich, dass du uns in unseren Herzen darüber Erkenntnis schenkst, die uns in die Liebe zu dir führt. Wir loben und preisen dich dafür und beten dich an. Amen.